Heute möchten wir miteinander das Thema anschauen, das mich in der letzten Zeit sehr beschäftigt hat. Merci vielmals für das Lobpreisteam, das uns hier gerade mitgenommen hat. Das ist eigentlich gerade ein super Übergang zu dem Gott, der Menschenleben verändert. Die Kraft Gottes verändert Leben. Und wir möchten uns ein Ereignis anschauen, wo die Jünger im Leben gemacht haben, wo Jesus ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Es geht um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich werde jetzt in aller Kürze versuchen, das in vier Punkten abzuhandeln. Es ist ein riesiges Thema, aber wir werden uns dem stellen und versuchen, ansatzweise dem ein bisschen auf die Schlicht zu kommen, wie das genau gegangen ist. Doch zuerst möchte ich einen Blick ins Alte Testament werfen. Und da steht in Joel, Prophet Joel, Kapitel 3, 1 bis 2. Ihr könnt auch mitlesen, die eine Bibel dabei haben. Umso besser, da kann man es gerade in der eigenen Bibel nachlesen. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Der erste Punkt, den ich mit euch noch anschauen möchte, ist, die Jünger erleben in ihrem Leben eine persönliche Veränderung. Jesus hat nach seiner Auferstehung den Jüngern begegnet. Die Jünger sind zuerst einmal erschrocken. Sie sagen, das kann es doch nicht sein, das ist doch gar nicht möglich. Der ist doch gekreuzigt worden, das ist doch noch nicht so lange her. Und jetzt steht er vor ihnen und er redet mit ihnen. Zuerst haben sie gedacht, die haben irgendwie Halluzinationen oder das ist irgendwie ein komischer Geist oder irgendetwas ist doch komisch. Und Jesus hat sie dann beruhigt und gesagt, hey, schaut, meine Hände, meine Füße. Ich bin's. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen. Und dann haben sie geglaubt. Und wo sie es geglaubt haben, dann ist eine riesige Freude über sie gekommen. Und in dieser Freude innen haben sie Jesus auch gerade noch einen Fisch zum Essen gegeben. Und dann ist Jesus mit ihnen ins Gespräch gekommen. Ich lese uns aus Lukas 24, ab Vers 44. Das habe ich jetzt hier nicht drauf, damit es einfach vom Platz her ein bisschen angenehmer ist zum Lesen. Lukas 24, ab Vers 44. Da sagt Jesus, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen. So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen, und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Die Begegnung mit Jesus verändert das Leben von den Jüngern. Die Jünger haben nicht geglaubt. Jesus hat doch so oft von dem erzählt. Immer wieder hat er gesagt, ja, ich werde sterben. Und das wird sich so erfüllen, damit das Gesetz erfüllt wird. Und sie haben das irgendwie nicht so ganz verstanden. Und jetzt hat sich etwas verändert. Es sind immer noch die gleichen Jünger übrigens. Es sind die Jünger, die im Garten Gethsemane abgesäckelt sind, weggegangen sind. Und sich gefürchtet und gesagt, hey, also ja, wir sind schon mit dir unterwegs, aber jetzt wird es langsam brenzlig. Und Jesus hat da anders gehandelt, als sie sich das vorgestellt haben. In ihrer Vorstellung ist sowieso der Messias oder der kommende Retter ein richtig starker Mann, der den Römer mal so richtig einheizt und zeigt, dass er der Boss ist. Aber Gott kommt komplett anders, komplett. Und mit diesem Verständnis haben sie ihre Probleme gehabt. Sogar der Petrus, das war eigentlich der Mutigste sozusagen, er war der, der gesagt hat, Jesus, also egal was passiert, ich werde nie von deiner Seite weggehen. Und Jesus hat gesagt, ganz langsam, Petrus, bevor der Hahn dreimal kreit, du wirst mich dreimal verleugnen. Und dann ist der Petrus ruhig geworden. Und so ist es dann auch passiert. Der Petrus war der, der auch abgesäckelt ist, wo es ernst geworden ist, wo es brenzelt worden ist. Und jetzt sind die gleichen Jünger wieder da. Voller Freude, weil sie Jesus wieder sehen. Und die Begegnung, die hat sie verändert. Doch Jesus möchte nicht einfach nur so eine kurzfristige Veränderung im Leben der Menschen bewirken. Jetzt ganz besonders bei den Jüngern in dieser Geschichte. Sondern er möchte langfristige Veränderungen. Ihr wisst vielleicht, wie das so bei euch ist. Da passiert irgendein Wunder oder irgendetwas in eurem Leben und ihr seid voller Freude. Yes! Und wie schnell haben wir das aber auch wieder vergessen? Also mir geht das sehr schnell. Ich weiss, wenn ich auf einem Missionseinsatz war oder wo ich irgendwie so ein bisschen in arme Viertel gegangen bin, dann hat das mein Herz bewegt. Und ich habe gedacht, wow, das hat mich traurig gemacht. Aber dann bin ich in die Schweiz gekommen, 2-3 Wochen später, alles wieder vergessen. Also das war nicht wirklich eine bleibende Veränderung. Doch Jesus möchte eine bleibende Veränderung bewirken. Und das macht er auch. In Lukas 24, Vers 49, beschreibt er, wie die bleibende Veränderung aussehen soll. Es geht darum, dass sie ausgerüstet werden mit der Kraft von oben. Und mit der Kraft von oben ist der Heilige Geist gemeint. Und genau das, was im Alten Testament schon angekündigt worden ist, das erfüllt sich im Neuen Testament. Die Joel-Stellung, die wir vorhin betrachtet haben, Joel 3, und das, was Jesus gesagt hat, vor seiner Kreuzigung und nach seiner Kreuzigung, dass der Heilige Geist wird kommen, das erfüllt sich in der Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, das ist Pfingsten. Pfingstwunder, wo der Heilige Geist auf die Gläubigen gekommen ist. Aber wir möchten uns noch kurz in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 anschauen. Die Kraft von oben. Die bekommen sie, damit sie eben Zeugen sein können. Erst mit dem Heiligen Geist können sie den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, wirklich ausführen. Aber wenn wir uns die Jünger so anschauen, das sind ja ganz normale, einfache Menschen gewesen. Das sind jetzt nicht irgendwelche Könige gewesen, supergelehrte Leute, sondern das sind ganz einfache Menschen aus einfachen Verhältnissen gewesen. Und die hat Jesus berufen. Also, es könnte auch mich treffen. Vielleicht auch dich. Ganz einfache Menschen. Und die hat er aufgerufen, dass sie ihm nachfolgen. Seine Schüler zu werden. Ja, und in diesen 3 Jahren haben sie viel erlebt. Jesus hat zu vielen Menschen predigt. Er hat viele Wunder getan. Er hat Kranke geheilt, blinde Sehend gemacht, Dämonen austrieben. Und viele andere Wunder. Und Jesus hatte so ein Gespür, wie er mit Menschen umgehen kann. Und er hat Sachen gewusst, die übernatürlich waren. Und Jesus war ihr Lehrer. Und jetzt geht es einen Schritt weiter. Jesus sagt, jetzt gehe ich weg, damit ihr den Auftrag, den ich hatte, dass ihr den realisiert, dass ihr jetzt Lehrer werdet. Aber ihr seid nicht allein. Ich werde euch den Heiligen Geist geben. Und über den Heiligen Geist werden wir nachher noch ein bisschen mehr erfahren, wer das ist und was der macht. In Johannes 16, 5 bis 7 hat Jesus davon erzählt, dass er eben wird gehen. Ich lese euch den Text gerade vor. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Also Jesus geht wieder zum Vater. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehen werde, werde ich ihn zu euch senden. Das heisst, Jesus muss gehen, damit er den Heiligen Geist kann senden. Und das hat die Jünger traurig gemacht. Weil sie nicht wollten, dass er weggeht. Das war doch schön, als er da war. Und Jesus überträgt ihnen da eine riesige Verantwortung. Die gute Nachricht, das Versöhnungsangebot von Gott den Menschen näher zu bringen. Ich möchte mit euch noch einen persönlichen Gedanken mit euch teilen. Ich erlebe auch gerade momentan so einen Aufbruch in meinem Leben. Ich durfte 4 Jahre hier in dieser Gemeinde, auch vor dem Neubau in Seesach, habe ich dürfen dienen. Habe ich dürfen mit dem Willi ganz besonders unterwegs sein, als mein Lehrer, kann man so sagen. Und es hat schon mein Herz auch bewegt, dass das heute auch meine letzte Predigt wird sein, hier im Seesach. Und dass ich auch meine Komfortzone muss verlassen muss. Ich selber darf eine Anstellung in Thusis, in einer Gemeinde als Pastor annehmen und darf dort dienen. Und ich bin sehr dankbar, dass es weitergehen darf. Und ich bin auch sehr dankbar für die Zeit, die ich hier durfte mit euch. Merci vielmals. Und ich denke, den Jüngern ist es ähnlich gegangen. Sie haben sich nicht mehr hinter ihrem Lehrer verstecken, sondern sie sind jetzt selber Lehrer geworden. Doch wie schön ist es zu wissen, dass wir nicht allein sind. Dass Jesus Christus jedem den Heiligen Geist gibt, der an ihn glaubt und ihn als persönlichen Herr und Erlöser in seinem Leben angenommen hat. Und der Auftrag, den die Jünger haben, der scheint eigentlich Menschen unmöglich zu sein. Das ist ja ein riesiger Auftrag. Doch schauen wir uns im nächsten Punkt das ein bisschen genauer an. Mit dem Heiligen Geist bevollmächtigt, um seine Zeugen zu sein. Und jetzt der Geist Gottes, der Sprengstoff, der Grenzen sprengt. Der Heilige Geist ist Kraft Gottes. Ich habe uns jetzt mal erlaubt, dass ich einmal einen griechischen Begriff mitgenommen habe. Ich hüte mich eigentlich immer ein bisschen davor, in den Predigten so Fachbegriffe zu verwenden. Aber wir machen jetzt einmal eine Ausnahme. Es geht um den Begriff Dynamis. Der kann mit Kraft, Macht oder Stärke übersetzt werden. Ich möchte ganz kurz anschneiden, was das eigentlich genau bedeutet. Im Alten Testament haben die Juden ein ganz bestimmtes Verhältnis und auch ein Verständnis zu diesem Begriff. Dynamis ist Kraft, die auch bei Mose gewirkt hat. Wo Gott mit Mose unterwegs war. Das könnt ihr vielleicht daheim mal lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 24. Dort wird eigentlich an die Dynamis erinnert. Und jeder Jude weiß ganz genau, wenn es um Dynamis geht, dann geht es um Kraft Gottes. Und mit dieser Kraft ist ein persönlicher Gott verbunden. Weil dieser Gott hat das Volk Israel aus Ägypten geführt. Das ist das Ereignis, das die Juden bis heute prägt. Und das haben sie bis heute nicht vergessen. Und Gott hat sie mit dieser Kraft, mit dieser Macht herausgeführt, Das Volk Israel war ein Sklavenvolk. Und Gott führt sie mit einer mächtigen Hand aus Ägypten raus. Und genau die Kraft, die in Gott selber wohnt, die erlangt jetzt seine Fortsetzung in Jesus Christus. Und jetzt geht es noch weiter. Jesus sagt ihnen, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt jetzt auch in euch. Und das ist irgendwie gewaltig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal so, ja, dann lest man ein bisschen die Bibel und ja, Kraft Gottes. Aber jetzt heisst es, dass die Kraft, und das ist nicht irgendwie eine schwache Kraft, Gott hat die Welt gegründet mit seiner Kraft, mit dem Heiligen Geist. Und das ist unglaublich. Und genau die Kraft, die bezeugt auch der Lukas in seinem Evangelium. Die ist von Anfang an schon in Jesus Christus gsi. Jesus war erfüllt mit dieser Kraft Gottes. Ja, und die Jünger haben jetzt den Auftrag, die Verkündigung weiterzuführen. Das heisst, die Tätigkeit, die gute Nachricht weiterzugeben. Und der Heilige Geist, der sprengt so ziemlich viel. Dynamit, das bekommt C4, bringt man so ein bisschen mit dem in Verbindung, das hat Sprengkraft. Also ich weiß nicht, ob ihr mal dabei war bei einer Sprengung, aber da ist ein rechter Wumms dahinter. Ich habe im Militär, haben wir da ab und zu so kleine Experimente dürfen machen und also da muss ich die Ohren sicher zu haben mit meinen paar mir, weil sonst hört man eigentlich gar nichts mehr. Also da ist rechte Power dahinter. Und der Heilige Geist, der hat jetzt hier auch geografische Grenzen gesprengt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich habe euch den Text hier eingeblendet. Geht es eben auch um die geografischen Grenzen. Und wir sehen hier auch eine Unterteilung von diesem Wirkungskreis. Also noch ganz kurz ein bisschen. Da sind wir, Jerusalem. Und da sollen sie, da hat es eigentlich angefangen, da sollen sie Zeugen sein. Und nachher wird der Wirkungskreis erweitert in ganz Judäa. Judäa ist da die ganze Gegend. Und nachher sollen sie nach Samarien. Das ist da oben. Und nachher bis an das Ende der Erde. Ja, das hat jetzt nicht ganz gelangt auf dieser Karte. Aber es ist schon recht weit. Also, wir dürfen nicht vergessen, die hatten kein Flugzeug, die hatten kein Auto, die waren zu Fuß unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal auf Zürich gelaufen seid oder mal nach Deutschland übergespaziert seid. Also, es sind andere Verhältnisse als heute. Heute können wir ins Flugzeug einsteigen, bin innerhalb von ein paar Stunden kann ich x Kilometer weg sein. Ich möchte kurz auf Samarien eingehen. Die Juden hatten kein gutes Verhältnis zu den Samaritern. Und das wird auch in den Evangelien berichtet, dass da eine richtige Spannung um ihn war. Als Jesus unterwegs war nach Jerusalem, musste er Samarien gehen. Das könnt ihr vielleicht daheim mal nachlesen. Lukas 9, 51 bis 56. Und Jesus hat einen Herberg gebraucht, aber die Samariter haben ihn nicht aufgenommen. Und der Grund war, weil sein Angesicht Richtung Jerusalem geschaut hat. Wegen dem haben sie ihm keine Herberge gegeben. Und das zeigt schon irgendwie so ein bisschen die gewisse Spannung, die da oben ist. Aber wir haben auch ein positives Beispiel, wo Jesus der Samariterin am Brunnen begegnet ist. Er hat mit ihr geredet. Es war so ein bisschen ein Privatgespräch. Und dann sind die Jünger dazugekommen. Die Jünger total erstaunt. Ich dachte, hä, Jesus? Johannes Kapitel 4, Vers 9 folgende. Sind sie total erstaunt? Das geht doch nicht. Die Juden pflegen doch keinen Kontakt zu den Samaritern. Das sind doch unsere Todfeinde. Die haben wir gar nicht gern. Und das hat auch damit zu tun, dass Israel ist geteilt worden ins Nord- und Südreich. Und dann hat man den Teil in Samarien, hat man die Leute deportiert und hat andere Leute dort angesiedelt. Und dann hat sich eigentlich Samarien vermischt mit anderen Völker. Und wegen dem sind dann auch gewissweit spezielle Begebenheiten gewesen, die natürlich dann, die Juden nicht so gerne kennen, weil sie haben sich nicht wollen vermischen mit anderen Völkern. Und dann haben sich auch andere kulturelle Veränderungen eingeschlichen, die eigentlich immer wieder die Spannung aufgerichtet hat. Zum einen war es eben auch gewesen, dass die Leute von Samarien, also die Samariter, die haben eigentlich nur die 5 Bücher Mose anerkannt. Und die anderen Schriften der Juden haben sie, die erkennen sie nicht an. Und zum anderen sind es dann auch so kleine Detailfragen, die für sie matchentscheidend waren, aber für Jesus war das nicht so wichtig. Zum einen zählt darunter, dass es darum gegangen ist, wie es jetzt war mit dem Isaac, wo der Isaac hätte geopfert werden sollen. Da sagen die Juden, das ist der Berg Zion, ganz klar, Berg Zion war es. Und Samariter sagen, nein, das ist nicht der, das war der Gerazim, auf dem Berg Gerazim hat das stattgefunden. Doch die Frage ist für Jesus gar nicht entscheidend. Es geht nicht um einen bestimmten Ort. Für die Juden war der Tempel in Jerusalem der Ort, wo Gott anbetet werden soll. Doch mit der Ausgießung vom Heiligen Geist sind die Gläubigen selber der Tempel geworden, wo der Heilige Geist in ihnen lebt. 1. Korinther 6, Vers 19 heißt es: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, dass ihr nicht euch selbst gehört? Da ist eigentlich die Anspielung, dass der Heilige Geist jeden Gläubigen lebt. Also du bist der Tempel Gottes. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob ihr mal in Jerusalem war. Es gibt dort, die haben dort einen Nachbau gemacht von diesem Tempel, aber der war riesig. Also das Gebäude ist schon gross. Aber der Tempel in Jerusalem, der war um x-fach grösser. Wenn ich einmal so in eine Kirche gehe, in eine katholische Kirche zum Beispiel, und die riesigen Kathedralen dort reingehe, irgendwie merke ich da schon, wow, das ist ein grosser Ort. Da ist eine Kraft dahinter. Und eben so kann man sich das ansatzweise mit dem Tempel in Jerusalem vorstellen. Und der Tempel sind wir jetzt. Und Jesus geht es nicht darum, wo wir ihn anbeten, sondern wie wir zu ihm beten. Es geht um die Haltung. Im Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 23 heißt es, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es geht um die Herzenshaltung. Wie kommen wir zu Gott? Sehen wir, dass wir schwach sind? Sehen wir, dass wir Lasten haben? Dass wir auch Fehler machen? Können wir die vor Gott bekennen? Gott müssen wir ja nicht vormachen. Er weiß es ja sowieso. Wenn er die Welt gründen kann, kann er auch unser kleines Herz ergründen. Das ist für ihn kein Problem. Und dort ist der Punkt, dass wir auch schwach sein dürfen, wie wir das auch von Markus gehört haben. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Unglaublich. Der Paulus, das sagt der Paulus. Wer den Paulus kennt, der Paulus war einer der bekanntesten Pharisäer, einer der bekanntesten Schriftgelehrten. Ein Uniprofessor, den man einfach kennt hat im ganzen Land. Und er sagt, er gibt zu, dass er eben schwach ist. Und er sagt sogar, ja, ich rühme mich sogar meiner Schwachheit. Damit die Kraft Gottes in mir noch grösser wird. Was für eine Power, die in uns Christen lebt. Ich staune immer wieder, wenn wir das so ein bisschen betrachten, wie der Heilige Geist die ganze Welt verändert hat. Das ist sehr schnell gegangen. Und ich staune immer wieder, wenn ich darf sehen, wie der Geist Gottes auch Menschenherzen, jedes Einzelne verändert, immer wieder. Und was mit dieser Kraft auf sich hat, das hat ein Theologe das mal ganz schön formuliert. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht vom Gergil Gerber. Das lese ich. Das könnt ihr das sonst mal betrachten. Die gewaltige geistliche Energie, die am Pfingsttag ausgelöst wurde, setzte eine Kettenreaktion in Bewegung, welche die Welt des ersten Jahrhunderts erschütterte. Diese dynamische Qualität in der Person des Heiligen Geistes wurde für den bestimmten Zweck der Multiplikation von kraftvollen geistlichen Zellen, Gemeinden, in der Welt gegeben. Also unglaublich. Die Kraft, die hier gewirkt hat. Und die hat weite Kreise gezogen. Also, vielleicht seht ihr es. Das wäre Israel. Ja, man sieht es fast nicht, oder? Ist aber nicht so gross. Jerusalem. Und das wird sehr eng. Und ein paar Jünger. Und die haben die ganze Welt verändert. Weil der Heilige Geist in ihnen gelebt hat. Und das ist heute noch so. Ich kann mal in die Welt gehen und sehen, wo es überall Gemeinden gibt. Und das hat immer wieder in der Kirchengeschichte so Ereignisse gegeben, wo es Erweckung gegeben hat. Und vielleicht denken wir, ja, hier in der Schweiz, ja, die Zeiten sind vorbei, vor 500 Jahren war das mit Martin Luther. Das waren die glorreichen Zeiten, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, wo grosse Wunder passiert sind. Und heute ist es China. X-tausende Menschen kommen täglich zum Glauben. Die erleben Wunder. Der Nahe Osten. Unglaublich, wie Menschen dort verfolgt werden, wie sie an Jesus glauben. Aber dort wirkt der Heilige Geist Gewaltiges. Das ermutigt mich auch immer wieder, dran zu bleiben, Jesus zu suchen, sich bewusst sein, dass diese Kraft vom Heiligen Geist auch in uns lebt. Bist du dir bewusst, dass diese Kraft auch in dir lebt? Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt auch in dir. Und da können wir echt nur staunen, wie viele Menschen sind verändert worden in dieser Zeit, wo er gewirkt hat. Und auch diese Veränderung kann ich immer wieder erleben dürfen, in meinem Leben. Aber wir werden nachher in den Erlebnisbericht noch mehr hören und ich bin so gespannt, was dir zu erzählen habt. Weil das ist etwas, was mich immer wieder motiviert und merkt, das ist nicht einfach nur bei mir, sondern ich weiss, der Geist Gottes wirkt in jedem Herz. Zwei Fragen. Kurz zum Nachdenken. Wir nehmen uns hier ein paar Minuten Zeit und ich schließe nachher noch mit einem Gebet. Bewegt die zwei Fragen und nehmt euch die Zeit. Ich schließe noch mit einem Gebet. Ihr dürft gerne mitbeten. Jesus Christus, wir können echt nur staunen über das, was du am Kreuz für uns da hast. Danke, dass du dein Leben hergegeben hast, damit unsere Schuld vergeben ist. Und wir können nur dankbar dein Versöhnungsangebot annehmen. Und wir bitten dich, erfüll du uns wieder ganz neu mit deinem Heiligen Geist und zünd du unser Herz an, damit wir aus deiner Kraft leben dürfen. Dass wir dürfen ein lebendiges Zeugnis sein für dich. Rüst du uns aus und stärkst du uns, dass wir immer mehr von dir dürfen verändert werden und können deine Zeugen sein, dort wo wir sind. In deinem Namen Jesus Christus. Amen.